Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Steuerung alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich vermute, fast alle unter euch haben den Film Matrix gesehen. Der ist schon über 20 Jahre alt. Und ich glaube, man kann ohne zu spoilern sagen, dass da drin ein ziemlich düsteres Bild von künstlicher Intelligenz gezeichnet wird. Wir haben intelligente Maschinen, die immer mächtiger und schlauer werden und dann die Herrschaft über die Menschheit übernehmen, in einer ziemlich unguten Art und Weise. Das ist zum Glück nur Hollywood und Science Fiction. Und wir wollen heute mal darauf schauen, was KI tatsächlich heute schon macht. KI ist nicht böse. Computer helfen in der Medizin, bei der Krebsdiagnose, in Fabrikhallen sagen Maschinen Bescheid, dass bald ein Teil kaputt geht, noch bevor es wirklich kaputt geht. Oder beim Online-Shopping kommunizieren wir mit Chatbots, die dann eigenständig Antworten auf unsere Fragen formulieren. KI ist also im Moment ziemlich hilfsbereit. Trotzdem stellt sich die Frage, wie man eine gute, also eine faire und nach ethischen Prinzipien handelnde KI bekommt. Also eine KI, die, um bei unseren Beispielen von eben zu bleiben, eben ein Krebs bei Menschen jeder Hautfarbe und jeden Alters gleich gut erkennt, oder einer KI, die bei einer Bank die Kredite ganz unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Nationalität, Geschlecht und so weiter vergibt. Die Frage ist, macht ein Computer das nicht automatisch? Oder muss der Mensch die künstliche Intelligenz nicht nur mit Daten, sondern auch mit Moral füttern? Über dieses spannende Thema wollen wir mit unserem heutigen Gast diskutieren. Wir, das bin ich, Nina Paulsen, Pressesprecherin beim Bitkom, und mein Co-Host Sebastian.
Hallihallo, und ich bin beim Bitkom zuständig für Consumer Technology, AR, VR und das Metaverse.
Und unser Gast heißt Gary Zollinger. Er ist Head of Data Science and Analytics bei Avaloq. Das ist ein Anbieter von Digital Banking Lösungen, und seit mehr als 10 Jahren ist Gary im Bereich Analytics und quantitative Modellierung tätig. Vielleicht muss er uns gleich mal erklären, was genau das ist. Hi Gary.
Salü Nina und salü Sebastian.
Schön, dass du da bist. Nee, und kurze Frage gleich mal zum Einstieg und vorweg. Muss eine KI denn überhaupt ethisch sein?
Kurze Antwort, ja.
Und wie kommt es, dass du dich gerade mit der Frage dann auch beschäftigst? Und wie ist eigentlich dein Hintergrund? Wie bist du zur Ethik, aber auch zur KI dann gekommen?
Ich würde sagen, die Ethik ist ein bisschen eher später in meinem Lebenslauf reingekommen, im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, Artificial Intelligence, wie ich sie immer wieder nenne, oder auch Statistik. Gehen wir da nochmals 10, 15 Jahre zurück, frisch ab der Uni, ziemlich naiv, habe ich da eigentlich angefangen, auch Algorithmen zu entwickeln. Man wollte natürlich, und hat das auch gelernt von der Universität, möglichst gute, performante Systeme, statistische Systeme, Lösungen zu entwickeln, möglichst besser performen, noch bessere Outputs, und eigentlich die Ethik hat man da ein bisschen weggelassen. Man hat das Thema auch nie diskutiert an der Universität. Es ging dort immer wirklich um die Mathematik, um die Algorithmen, um neuere, bessere Algorithmen. Eigentlich, wie bekomme ich ein gutes Dataset eigentlich hin, aber nie darum, was ist eigentlich der Impact, die Auswirkungen von dem Modell, das ich eigentlich entwickle. Und wir hatten da auch mehrere, sag mal, Diskussion, auch unbewusste Diskussion in meinem ersten, sag mal, oder einem meiner ersten Jobs, das war im Kreditrisikomanagement. Da haben wir eigentlich Modell entwickelt, um die Kreditausfallwahrscheinlichkeit zu berechnen von natürlichen Personen, von juristischen Personen. Und wir haben auch gesehen, dass wir da eigentlich viel mehr Daten reinnehmen können, als wir quasi durften oder eigentlich ethisch vertretbar war. Beispiel hier, wir waren da, wie gesagt, naiv ab der Uni, wollten möglichst gute Modelle eigentlich entwickeln. Wir haben da auch natürlich Variablen wie Nationalität, Geschlechter, Alter, all diese Sachen, die wir vielleicht heute eher als diskriminierend anschauen, haben wir da reingenommen und haben getestet und gesehen, es würde eigentlich aus statistischer Sicht würde es Sinn machen, die reinzunehmen, aber aus ethischer Sicht oder aus, sag mal, auch aus Prozesssicht lassen wir die eher weg. Und das war so das erste Mal von, ich denke, so 10, 15 Jahren, bei dem wir eigentlich im Unbewussten einen Entscheid getroffen haben, nee, die Variable nehmen wir da eigentlich wirklich rein in das Modell, obwohl wir vielleicht ein bisschen ein etwas weniger besseres, gutes Modell eigentlich schlussendlich haben. Und das war so das erste Mal, dass wir uns eigentlich, ich würde eher sagen, im Unbewussten uns mit dieser Thematik eigentlich befasst haben.
Das heißt, eigentlich war am Anfang so ein Bauchgefühl und von dem ausgehend hast du dann eigentlich so kombiniert, was ihr rein ja technisch macht und machen könnt, plus dem, was vielleicht so ja menschlich, ethisch dann auch das Richtige ist.
Genau, das war eine Kombination. Man hat vielleicht sich auch mal gefragt, warum nehmen wir eigentlich diese Variablen nicht wirklich rein oder dürfen wir die nicht? Wir haben auch mal ins Ausland geschaut, in andere Branchen. Wir haben gesehen, in der Versicherungsbranche in der Schweiz darf man solche Variablen für gewisse Modelle reinnehmen. Also es ist ganz normal, dass ein junger, männliche Person in der Schweiz für eine Autoversicherung mehr bezahlt als eine weibliche Person. Das tönt jetzt für gewisse Leute oder Personen, das ist ja normal, ein hohes Risiko. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht Personen, die sagen, das ist aber diskriminierend. Wenn wir jetzt das genau gleiche Beispiel in der EU anschauen, also der Europäischen Union, dann ist es relativ klar, dass man darf nicht diskriminieren. Dort sind auch die statistischen oder Versicherungsmodelle alle gleich. Man darf solche Variablen nicht reinnehmen. Also man hat schon dort gesehen, es gibt unterschiedliche Auffassungen oder es gibt sogar innerhalb der Branchen unterschiedliche Anwendungen, die erlaubt sind und gewisse nicht. Und dann über die, sagen wir mal, Ländergrenze nochmals unterschiedliche Auffassungen. Und das, was wir jetzt sehen mit der ethischen AI und auch, wir werden vielleicht später darauf zurückkommen, ein Dialog über KI, also künstliche Intelligenz und Ethik eigentlich zu haben. Das ist eigentlich das erste Mal, dass wir eigentlich im globalen oder im größeren Bereich eigentlich das diskutieren und auch wahrnehmen oder bewusst sind, dass da vielleicht noch etwas ist, dass wir das noch nicht ganz klar ist oder Unsicherheit generiert.
Bleiben wir vielleicht nochmal kurz bei dir. Also das heißt, ihr hattet dann diese Zweifel dran an den Modellen. Wie hat sich das dann ausgewirkt? Also bei dir beruflich, aber dann vielleicht auch so bei Entscheidungen rund um das, was du tust und was du auch technisch tust.
Also man stellt sich immer die Frage, was ist der Impact, was sind die Auswirkungen vom Modell? Und wenn natürlich ein Modell weniger, sag mal, Wenn ein Modell keine schlechten Auswirkungen haben kann, das kann ja, in diesem Beispiel im Finanzbereich eine Trade Recommendation sein, dass ich ein gewisse Aktie empfehle. Ich glaube, da muss man schon sehr weit ausholen, dass man sieht, das kann wirklich eine sehr schlechte Auswirkung oder einen schlechten Impact haben. Aber bei anderen Sachen, zum Beispiel im Hiring-Prozess, im Human Resource, bei dem ich vielleicht Modelle oder bei dem gewisse Industrien Modelle einsetzen, um einen Entscheid zu generieren oder zu unterstützen, ob man eine Person einstellen möchte oder nicht. Ich glaube, dort ist dann die Auswirkungen oder die negative Auswirkungen sind viel größer und dort muss man sich auch einiges im Klaren sein, was möchte ich entwickeln, was ist das Risiko, überlasse ich den Entscheid nur der Maschine oder nehme ich das wirklich zu einem kleinen Prozentsatz nur als Hilfe ein. Also dort, ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, auf welchem Gebiet, auf welchem Bereich man eine solche Lösung einsetzt.
Und du entwickelst im Prinzip Lösungen für all diese Bereiche, die du gerade angesprochen hast? Oder wo sind so deine Hauptbereiche, in denen du vielleicht dann tätig bist?
Wir, sehr, sehr gute Frage. Wir haben uns eigentlich entschieden, dass wir fokussieren uns vor allem auf das Wealth Management bei Avaloq und wir entwickeln eigentlich nur Lösungen, die, man sagt eigentlich, ein Low Risk, ein tiefes Risiko haben, dass eigentlich ein negativen Entscheid generiert werden kann. Und ich habe das jetzt ein bisschen unterstützt auch von der, vom Vorschlag von der Europäischen Kommission über ethische KI, dass man eigentlich sich zuerst überlegt, ist es ein Modell, das ein tiefes Risiko hat? Hat es ein moderates, hohes Risiko? Oder ist es sogar ein Modell, das eine so große negative Auswirkungen haben kann, dass man es gar nicht eigentlich entwickeln darf? Und wir haben uns bei Avaloq entschieden, eigentlich nur mit Low Risk, also tiefem Risiko oder Entwicklungen in einem Bereich mit wenig Tiefenrisiko eigentlich zu entwickeln. Also das ist schon sehr früh ist die Entscheidung hier eigentlich gefallen, ja.
Bevor wir da gleich nochmal tiefer reingehen ins Wealth Management beim Digital Banking, vielleicht kannst du nochmal oder können wir nochmal ein bisschen die Hörerinnen und Hörer abholen. Wo kommen denn Otto Normalbürger heute eigentlich schon mit KI in Kontakt? Also ist es wirklich noch ganz weit weg oder ist es eigentlich schon Teil unseres analogen und digitalen Alltags?
Wir kommen praktisch täglich mit KI eigentlich in Kontakt und ich würde sagen, in meisten Fällen ist das uns gar nicht wirklich bewusst. Also nehmen wir iPhone, Siri, wenn man einen Command macht oder auch Android ist es genau das Gleiche. Oder ich möchte einen Text übersetzen, nehme zum Beispiel eine Lösung wie DeepL und möchte den ganzen Text übersetzen. Dahinter ist auch KI eigentlich versteckt. Oder wenn ich nun in die Ferien gehe und nach ins Ausland fliege, möchte mein Flugticket oder mein Passport scannen, da ist eigentlich die Bilderkennung oder Image Recognition oder auch, wir nennen es bei uns Computer Vision, ist eigentlich dahinter, der erkennt den Text, er erkennt das Foto, den Namen und vergleicht das eigentlich mit der Datenbank. Also wir sehen eigentlich, das ist omnipräsent. Man hat wirklich überall, würde ich sagen, hat man solche Anwendungen, aber ich glaube nicht, dass wir immer uns bewusst sind, was dahinter steckt. Manchmal ist es okay, weil es fast keine negativen Auswirkungen haben kann und in anderen Bereichen ist es wahrscheinlich eher etwas sensitiv.
Dann gehen wir doch jetzt mal rein ins Finanzwesen, ins Banking. Was macht KI dort bereits schon?
Also auch hier ist, ich glaube, Lösungen im KI-Bereich oder KI-Lösungen sind eigentlich im Ganzen, wir nennen es ein Client-Lifecycle präsent. Also fangen wir an beim typischen Client-Onboarding, also bei dem eine Bank einen Kunden gewinnen möchte oder aufnehmen möchte als Kunde. Dort fängt es eigentlich an bei den ganzen Compliance Risk Checks. Man möchte eigentlich die Dokumente, die Unterschriften überprüfen. Auch hier ist wieder Computer Vision dabei. Man kopiert eigentlich den Passport oder die Identitätskarte, überprüft auch Signature Comparison, also die Unterschriften miteinander vergleichen. Vielleicht Foto überprüft man, liest eigentlich den Namen automatisch ein. Man überprüft intern mittels, man nennt das auch, das ist eine spezifische Disziplin, Entity Matching, also man nimmt den Namen, gewisse Charakteristika wie das Geschlecht, Wohnort, Geburtsdatum und hat einen Algorithmus, um die Person oder die Daten eigentlich mit dem Rest von der Welt zu vergleichen oder mit dem Rest von den Kunden in einer Bank. Das ist etwas komisch, weil ich habe ja nur einen Namen und eine Passportnummer. Ja, aber es gibt sehr viele Leute oder Personen in der Welt, die haben mehrere Passporte, die haben vielleicht auch die Passport sind vielleicht falsch ausgestellt worden irgendwann, die haben eine schweizerische Identitätskarte, zudem aber vielleicht noch einen deutschen Passport, dort ist aber der Wohnort nicht in der Schweiz, sondern vielleicht in Singapur angegeben, auch die Sprache ist etwas anders, der Name ist etwas anders geschrieben, man hat vielleicht noch einen arabischen Namen, also ist auf Arabisch geschrieben. Also es gibt dort schon sehr viele Sachen, die man braucht, um die Person zu identifizieren. Das geht dann wie weiter eigentlich auch Richtung tägliche Kundenbeziehung, also Conversational Banking, bei dem man vielleicht einen Virtual Assistant, quasi ein Chatbot für den Kundenberater einsetzt, bei dem man eigentlich die E-Mails, die Konversation vom Kunden eigentlich automatisch analysiert oder neuerdings auch, kann man ja auch mit WhatsApp über Secure Channels mit der Bank kommunizieren. Da werden die Chat-Messages eigentlich automatisch analysiert und dem Kundenberater eigentlich, sag mal, Empfehlungen gegeben, was müsste oder was könnte er eigentlich dem Kunden eigentlich teilen oder erzählen oder als Information teilen. Also auch da ist wieder KI dahinter als Text Processing. Dann gehen wir bis zum Advisory-Prozess, bei dem Portfolio-Optimierungen zum Teil auf KI beruhen. Oder auch Switch Proposals, das sind zum Beispiel, man hat ein Portfolio und sag mal 15 oder 20 Aktien und einen gewissen Risikoappetit und man sieht, jetzt ist eine Aktie, nehmen wir eine Bankaktie, ist abgestürzt und man hat eine höhere Volatilität, also ein höheres Risiko im Portfolio und das ist nicht mehr genau das, was der Kunde möchte und man möchte eigentlich eine Alternative empfehlen dem Kunden und auch hier kommt wieder KI eigentlich ins Spiel, bei dem man ein Asset oder ein Instrument oder eine alternative Aktie empfiehlt dem, die eigentlich in das Portfolio reinpasst und zudem auch noch dem Kunden quasi gefällt. Also das ist auch da, sieht man wieder ein KI, die den ganzen Prozess unterstützt.
Also eine ganze Menge Anwendungsbereiche eigentlich, allein schon hier im Finanzwesen. Lass uns doch jetzt mal auf das Thema ethische KI zu sprechen kommen. Ich denke, das kommt vor allem zum Tragen bei einer Risikobewertung, bei Krediten zum Beispiel. Kannst du da mal erklären, wie kann denn eine KI ein Risiko bewerten oder wie kann eine KI entscheiden, welche Person einen Kredit bekommen könnte?
Es gibt da im Kreditwesen seit, ich würde sagen, sicher 10 Jahren einen neuen Trend oder Bewegung, dass man viel mehr auch KI als zusätzliche Hilfe einnimmt. Also man, wenn wir ein bisschen zurückgehen, wir haben vielleicht vor 2008, vor der Finanzkrise, hatten wir sehr viele sehr komplexe statistische Modelle gehabt. Dann hatten wir die Finanzkrise, hat der Regulator gesagt, wir verstehen die Modelle eigentlich nicht mehr, wir müssen eigentlich wieder zurückkommen zu sehr einfachen, transparenten Modellen, vor allem wenn es darum geht, um regulatorische Risikopositionen zu berechnen. Also wir nennen das auch Risk-Weighted Assets. Also welche Positionen sind mit welchem Risiko bewichtet. Also heutzutage benutzt man auch viel mehr Daten von Drittparteien. Also man analysiert eigentlich die Zahlungsmoral oder Zahlungsbilanz und Zeit von Kunden, um zu sehen, zahlen sie immer korrekt und wenn nicht, dann wird das eigentlich analysiert, kommt das eigentlich in ein statistisches Modell rein oder ein KI-Modell und versucht nachher eigentlich ganzheitlich die Kreditausfallswahrscheinlichkeit zu berechnen. Und hier verlässt man sich natürlich auf Daten vom Kunden, aber vielmehr auf die Einkommenssituation, Vermögenssituation, die Historie, hatte man schon mal einen Kredit, was war die Ausfallswahrscheinlichkeit dort, was sind die Garantien, die der Kunde eigentlich mitnimmt. Also hier gibt es richtig viele Daten, die man in ein Modell reinnimmt. Und die dann die Kreditausfallswahrscheinlichkeit eruiert.
Genau, und wo kommt bei diesen Daten dann die KI ins Spiel? Im Prinzip, das klingt ja erstmal, danach mal ganz viele Daten und dann kann man irgendwie sagen, okay, so und so viel Prozent Risiko ist. Wird es dann im Prinzip ausgewertet gleich durch eine künstliche Intelligenz, die gefüttert wird mit all diesen Daten und dann nachher sagt, okay, Daumen hoch, Kredit kann auf jeden Fall gegeben werden oder lassen wir lieber bleiben?
Also es gibt zwei Bereiche. Also das ist regulatorische Reporting und Risikoberechnung, die ist transparent, geht nach einfachen statistischen Modellen. Aber beim Client Onboarding, wie du gesagt hast, Sebastian, wenn ich jetzt instantly oder möglichst zeitnah einen Kredit entscheiden möchte, oder wir sagen dem auch Ampelsystem, ist es grün, orange oder rot, dann kommen solche KI-Modelle mit rein, bei dem man nicht immer 100% nachvollziehen kann, warum jetzt das grün oder orange oder rot ist. Und hier versucht man ein möglichst robustes System zu erfinden oder zu entwickeln, das möglichst wenig falsch ist, dass man eigentlich die grünen Kredite oder grünen Ampel durchwinken kann und die Kunden bekommen relativ rasch einen Kredit und die orangen und roten, die schaut man dann mit einem zusätzlichen Modell oder auch zusätzlichen Kreditspezialisten an. Also hier benutzt man sicher KI. Aber auch beim Early Warning System, also dass man Daten von extern vielleicht auch reinnimmt und das wie durch ein KI-Modell eigentlich aktualisiert und auch dort relativ früh versucht zu eruieren, ob ein Kunde vielleicht in Zukunft ausfällt oder seine Kredite nicht bezahlen kann. Das sind aber vor allem Systeme, um eigentlich das Kredit oder das Reporting eigentlich oder das traditionelle Kreditsystem zu unterstützen. Und man kann, das haben wir auch schon von früher gemacht, wir haben eigentlich KI oder sagen wir mal Neural Networks zum Beispiel genommen, um die traditionellen Modelle zu backtesten. Das heißt, wir wollten eigentlich schauen und validieren können, sind unsere traditionellen Modelle gut? Also wenn wir vielleicht etwas Moderneres, etwas Komplexeres nehmen, wie viel würden wir besser werden? Und wenn wir eigentlich gesehen haben oder eigentlich herausgefunden haben, dass eigentlich das KI-Modell viel besser ist, sind wir nochmals zurück und haben eigentlich das traditionelle statistische Modell nochmals geändert. Also auch dort als eine Art Hilfe haben wir eigentlich KI mit reingenommen, um ein Backtesting zu machen.
Aber wo liegen da jetzt die Fallstricke hinsichtlich der Ethik? Also genau, worauf muss man jetzt gucken?
Also bei den traditionellen Modellen ist es, da kann man relativ gut die Fallstricke entfernen. Sagen wir mal, wir nehmen keine Variablen mit rein, die Nationalität, Sprache oder Geschlecht eigentlich berücksichtigen. Das ist mal das eine. Man kann auch ein sehr gutes Monitoring aufziehen, um zu sehen, was ist jetzt der Kreditentscheid zwischen den Geschlechtern. Ist er immer etwas stabil oder haben wir plötzlich viel mehr, sagen wir mal, Ablehnungen bei den männlichen Kreditkunden eigentlich in dem Sinn. Und man versucht auch Variablen, wir nennen das bei uns Features, zu entfernen, die korreliert sind mit diskriminierenden Variablen. Zum Beispiel gewisse Kombinationen von Variablen eigentlich das Geschlecht beschreiben oder sehr gut das Geschlecht beschreiben, dann würde man diese Variablen eigentlich auch entfernen.
Sag mal ein Beispiel dafür. Was beschreibt jetzt das Geschlecht, was nicht männlich oder weiblich heißt oder divers? Also woran kann ich das noch ausmachen dann?
Ein Beispiel, aber das ist wirklich aus der Luft gezogen und ich möchte da nicht aufgehängt werden, aber sag mal, Lieblingsfarbe rosa. Sagen wir, zu 90 oder zu 100% ist das immer dann ein weibliches Geschlecht. Wenn ich so etwas reinnehmen würde, dann hätte ich eventuell eine statistische Korrelation eigentlich mit dem Geschlecht. Und auch wenn ich Gender, also Geschlecht, rausnehme aus dem Modell, hätte ich trotzdem noch eine Diskriminierung vielleicht, wenn ich die Lieblingsfarbe im Modell drin lassen würde. Lieblingsfarbe ist keine Variable, das ist jetzt
wirklich aus dem Haar
gezogen, aber nur um das ein bisschen plausibel zu erklären.
Du sagst, es ist bei den traditionellen Modellen, wo man dann einfach solche einzelnen Variablen rausnehmen kann. Klingt danach, dass es auch was nicht Traditionelles gibt, was danach kommt. Wo sind da dann die Fallstricke?
Bei den nicht traditionellen Modellen ist es ein bisschen schwieriger zu kontrollieren, was eigentlich in dieser Blackbox passiert. Also, und hier versucht man eigentlich immer proximativ zu verstehen, was diese Blackbox eigentlich wieder gibt. Das kann passieren, wenn man, wie vorher gesagt, eigentlich die Input-Variablen kontrolliert. Das kann man sicher machen, aber auf der anderen Seite auch, dass man ein sehr gutes Monitoring, Überwachung von diesen Systemen hat über Zeit. Und das ist nicht nur einmal im Jahr überwachen und dann develop and then forget. Das funktioniert nicht. Das ist ein KI-Modell, ist etwas Dynamisches. Das lebt ein bisschen eigentlich. Also das entwickelt sich nicht weiter, aber die Input-Daten, also die grundlegenden Daten, die eigentlich wahrscheinlich in das Modell einfließen, die unterliegen einem normalen, sag mal, wir sagen dem auch Drift oder einen strukturellen Veränderungen. Und das Modell kennt diese Veränderungen ja nicht im Zeitpunkt von der Entwicklung, bei dem der Ingenieur oder Ingenieur eigentlich das Modell entwickelt hat. Das sind völlig neue Daten, die vielleicht in der Gesellschaft oder die Charakteristik in der Gesellschaft noch nicht noch nicht vorhanden war. Und darum muss man ein sehr gutes Monitoring oder ein gute Überwachung von diesem Modell über, wir sagen auch Proxy-Variablen eigentlich zu haben. Also man schaut sich, wie vorher gesagt, eigentlich die Aufteilung vom negativen Kreditentscheid auf das Geschlecht an, vielleicht auf die Nationalität. Und sobald man hier eine größere Abweichung sieht, muss man eigentlich das Modell revidieren. Also das ist richtig wichtig bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Ja.
Also wenn wir das nochmal zusammenfassen, wenn ich eine KI ethisch fair machen will, muss ich also einerseits schauen, mit welchen Variablen, mit welchen Daten füttere ich diese KI überhaupt? Und dann muss ich immer wieder sozusagen diesen Prozess haben, mir immer wieder anschauen, funktioniert denn das System so, wie es ist? Gibt es weitere Methoden, um der KI Ethik beizubringen?
Ich glaube, das Ganze funktioniert oder startet vor allem beim Entscheid, ich möchte ein KI-Modell entwickeln. Also, dass man sich da wirklich bewusst ist, ich kann da schon ein Modell entwickeln, aber die Auswirkungen können sehr negativ sein. Ich kann die nicht entfernen. Ich kann zum Beispiel, sagen wir, nehmen wir nochmals das Recruiting-Tool oder wenn man künstliche Intelligenz für das Recruiting einsetzt und da vielleicht auch gewisse Prozesse automatisiert. Wenn ich jetzt einem Kandidaten automatisch absage, kann ich das wieder rückgängig machen. Also man muss sich im Vorhinein schon bewusst sein, möchte ich das Modell entwickeln, kann ich es entwickeln, sondern was sind die negativen Auswirkungen und dann je nachdem entscheiden, ja, ich entwickle es oder nicht. Das ist sicher der erste Aspekt. Was man auch machen kann, ist, nennen das Explainable AI, also bei dem wir versuchen, die Blackbox ein bisschen zu verstehen, dass man auch wieder sieht, welche Variablen welche Variablen eigentlich den Entscheid von dieser Blackbox beeinflussen. Und da gibt's letzte Zeit einige Versuche, das immer besser zu machen und diese Blackbox zu verstehen. Man muss aber auch anmerken, dass ich glaube, die Entwicklung von neuen Modellen ist so schnell, so dynamisch, dass man da einfach nicht mehr wirklich nachkommt, eigentlich auch um diese Explainable AI weiterzubringen. Und wie gesagt, das ist immer eine Proxy, das hilft einem, kann helfen, um gewisse Blackbox-Entscheide zu verstehen, aber ist nicht hundertprozentige Sicherheit oder eine Hilfe.
Insgesamt klingt es danach, dass der Mensch irgendwie die KI noch sehr an die Hand nehmen muss. Ne? Also wahrscheinlich bringt der Mensch ja auch letztendlich die Ethik in die KI, muss aber dann von Anfang bis Ende eigentlich immer so ein bisschen einen Blick drauf haben. Oder verstehe ich das falsch?
Das ist eine richtige Schlussfolgerung. Auch wenn wir KI-Entwicklungen haben, ist der Mensch eigentlich zuständig oder verantwortlich, welche Daten reinkommen. Ist es ein unbiased Datenset, also hat das Datenset nicht schon diskriminierende Charakteristika im versteckt eigentlich und natürlich auch der Entscheid, wie man etwas entwickelt, welchen Algorithmus, wie man das überprüft, das sind alles Entscheide, die von Menschen kommen. Und schlussendlich ist auch nicht die KI verantwortlich für ein falsches Outcome. Also ich kann das vielleicht erklären aus dem Leben, wenn man vielleicht Kindesleute, wenn man einen Hund hat und der beißt gern, der ist einmal aggressiv, er ist ja nicht wirklich aggressiv, aber er beißt gern andere Leute, dann ist auch die juristische Rechtslegung ist auch so, dass eigentlich der Hund hat ist nicht die Schuld vom Hund, dass er andere beißt, sondern eigentlich der Mensch, der Halter ist dafür zuständig, dass der Hund sich gut verhält und andere nicht beißt oder vielleicht einen Maulkorb trägt oder relativ gut an der Leine oder kurz gehalten ist. Also das auch hier, das ist eigentlich ein bisschen die Parallele, weil der Hund ist die KI, also der Algorithmus, und der Halter ist der Mensch oder der den Algorithmus entwickelt. Und ich glaube, man muss die KI ein bisschen so anschauen, dass eigentlich derjenige, der dahinter ist, den Entscheid trifft, dass, den Hund trainiert eigentlich, dass der eigentlich verantwortlich ist, was danach geschieht mit der KI.
Ist es, wenn ich als Unternehmen sagen will, ich will eine KI machen und ich will darauf achten, dass die möglichst ethisch ist, wie gehe ich da vor? Macht es zum Beispiel Sinn, als Unternehmen sich bestimmte Leitlinien, Leitplanken zu verfassen, das einmal aufzuschreiben, sich vorher klar zu machen, was will ich überhaupt erreichen oder was würdest du dem Unternehmen raten, das da am Anfangsprozess steht?
Definitiv, also ein gewiss, sagen wir mal, ein Framework, das kann ein prozessorientiert sein, meistens auch unterstützt von einem technischen Framework, bei dem man vielleicht auch eine Data Science Plattform benutzt, die up to date ist, die solche Aspekte eigentlich auch schon technisch verankert, und da haben viele große Data Science Plattformen haben das eigentlich wirklich auch technisch verankert. Das kann zum Beispiel sein, dass man einen Fragebogen hat, bevor man etwas entwickelt und eigentlich entscheidet, ist das ein High-Risk- oder ein Low-Risk-Algorithmus? Was sind die Auswirkungen? Habe ich wirklich alle Monitoring-Variablen eigentlich berücksichtigt? Ist es ein Audit-Log dahinter, wenn der Algorithmus läuft? Also kann ich auch in der Zeit zurückgehen, historisch, und überprüfen, wie die Entscheide in der Vergangenheit waren? Kann ich eigentlich nachvollziehen, wer den Algorithmus entwickelt hat, wer das Ganze eigentlich schlussendlich auch approved hat oder bewilligt hat, dass das eigentlich live geht. Also es gibt da einige Sachen, die man als Unternehmen eigentlich machen muss. Also das ist nicht nur ein Soll, sondern wirklich auch schon im Vorhinein sich überlegen sollte, was sind die Auswirkungen. Und wie gesagt, einmal entwickeln und dann vergessen, das geht meistens nicht so gut, vor allem wenn man, wie gesagt, eine KI einsetzt, die dynamisch ist. Das ist meistens etwas, das sich über die Zeit verändern kann, wie sich eigentlich die Gesellschaft auch verändert. Und eine KI, die nicht überwacht ist, ist eine Blackbox, die halt einfach nicht unter Kontrolle ist.
Danke dir, Gary, für das spannende Gespräch. Wir kommen jetzt schon zum Ende der heutigen Folge und möchten auch dir die drei Fragen am Ende stellen. Und die erste ist, gibt es einen Social-Media-Kanal, den du empfehlen kannst?
Vielleicht bin ich schon zu alt, aber nein, ich habe keinen, würde ich sagen, einzigen Social Media Channel, den ich hervorheben möchte. Ich bin eher ein Fan von News Aggregators. Also solche, gibt ja gewisse Applikationen, die man benutzen kann, um gewisse, sag mal, Topics oder Interessen eigentlich anzugeben. Und ich bin eigentlich auch ein Fan von qualitativen News oder Content, der bezahlt wird. Vielleicht ist das noch eine alte Generation, ja. Das macht, aber ich bin eher jemand, der möglichst breit gefächert sich informiert, und solche News Aggregators sind für mich meistens das, was ich eigentlich konsumiere, und da können auch News oder Digital Channels oder Social Media Channels eigentlich dahinter sein. Ja.
Danke dir, und dann, ja, sehr analog dann weiter, gibt es ein Buch, das du empfehlen möchtest, oder welches Buch hat dich zuletzt so richtig beeindruckt?
Ich glaube, da erwarten jetzt viele etwas im KI-Bereich oder im Bereich Ethik. Ich möchte etwas, ein Buch oder einen Autor hervorheben, bei dem man wieder Parallelen sieht in die KI oder was man eigentlich daraus, oder Ethik, was man daraus machen kann. Das ist Rafik Shami. Er ist eigentlich ein syrischer, deutscher Autor, und er beschreibt ein bisschen das Leben in Damaskus. Ich habe seine letzten wahrscheinlich 5 bis 10 Bücher alle in relativ kurzer Zeit verschlungen, und er beschreibt vor allem auch, wie das Leben in der Parallelwelt dort ist, auch mit dem Geheimdienst und welche Überwachungsmethoden dort eingesetzt werden. Und da sieht man ein bisschen die Analogie oder den Link eigentlich zur Ethik oder auch KI, weil wenn man sich da überlegt, ob man KI auch einsetzen kann für, sagen wir mal, gegen den Menschen oder um Menschen zu überwachen und was alles möglich ist, dann, ich glaube, das ist sehr beängstigend. Also ich muss auch ein paar Mal dort leer schlucken, was zu was eigentlich der Mensch eigentlich fähig ist, und dass wir eigentlich mit diesen technischen Innovationen, Erneuerungen, das vielleicht zum Teil sogar unbewusst unterstützen.
Klingt auf jeden Fall nach einem Lesetipp, den wir auch in die Shownotes packen werden. Und nächste Frage und letzte Frage, was machst du, um mal so richtig zu entspannen?
gute Frage. Ich habe gerade vor 2 Monaten eigentlich eine kleine Tochter bekommen. Okay, momentan ist es so, dass eigentlich 10 Minuten mit ihr, wenn sie ruhig und dich anlacht, eigentlich oder sagen wir 10 Minuten mit ihr ist fast wie ein Tag Entspannung am See oder am Strand oder in Bergen. Also momentan ist das momentan mein Fokus und auch ein bisschen der Entspannungsherd. Nicht immer, es gibt auch das andere. Aber das ist sicher momentan so eine sehr gute Ablenkung für mich zum Alltag und zu meiner beruflichen Umfeld und Tätigkeit.
Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Dir nochmal, Gary, herzlichen Dank für die Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Ich glaube, wir haben ein bisschen besser verstanden, was KI ist, wie das Ganze mit der Ethik zusammenhängt. Und ich fand vor allem den Vergleich mit dem Hund extrem passend, dass es letztendlich doch auf den Menschen ankommt, der den Hund erziehen muss und dann auch dranbleiben muss am Hund, ihn nicht einfach einmal anschaffen und dann vergessen darf. So ähnlich scheint es ja mit der KI auch zu sein. Danke für die Einblicke und danke Nina auch, dass du heute wieder dabei warst.
Dankeschön und danke Gary. Ciao.
Ciao.
Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.